Für die schöne musikalische Einstimmung auf die Predigt und aber auch danke, Silvia, für die Kindergeschichte. Ich weiß, du bist ganz schnell eingesprungen, aber vielen Dank. Ja, ihr habt jetzt bestimmt den David erwartet, aber dadurch, dass sich Stammberg der Gottesdienst um eine Woche vorverzogen hat, sind nächste Woche nicht reinkommen dort ins Carolinenhaus, dann hat David mich gefragt, ob ich für ihn einspringe. Da habe ich gesagt, nach ein paar Tagen Nachdenken, ja, ich mach's. Ja, ich möchte heute mit euch zurückblicken auf einen der wertvollsten Momente in der christlichen Geschichte oder in der deutschen Geschichte. Ja, welche ist das? Darüber können wir eigentlich lange diskutieren. Für mich ist ein Ereignis der deutschen Geschichte besonders wertvoll und lehrreich, das wahrscheinlich in keinem Geschichtsbuch erwähnt werden wird. Wir schreiben das Jahr 1989, die Mauer ist gefallen, Erich Honecker als DDR-Staatschef entmachtet und schließlich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus praktisch obdachlos geworden. Keiner will ihn haben. Er will ins Ausland, aber kein Land will ihn aufnehmen. Da erklärt sich der evangelische Pastor Uwe Holmer mit seiner Familie bereit, den Ex-Diktator und in seinem Pfarrhaus aufzunehmen. Das Volk kocht vor Wut und ist voller Hass gegen den Diktator. Ihnen hat er nicht einmal Bananen gegönnt, sich selbst und den Funktionären aber von Kaviar bis Champagner alles erlaubt. Ich weiß das sehr gut von meiner Verwandtschaft, die immer nichts bekommen haben und dann hat man auf der anderen Seite aber gesehen, was los war in der oberen Macht. Ja, in dieser Situation setzt Pastor Holmer ein Zeichen der Vergebung und nimmt Honecker im Pfarrhaus auf. In dem Rundbrief erklärte er sein Tun. Unsere Familie hat diesen Schritt nicht getan aus Sympathie zu dem alten System. Von unseren 10 Kindern haben wir für 8 einen Antrag auf den Besuch der Oberschule gestellt. Keines von unseren Kindern wurde angenommen, trotz guter, bester Zensuren. Wir haben jedoch darüber keine Bitterkeit im Herzen, da wir in der Nachfolge unseres Herrn wirklich vergeben haben. Wir haben es teilweise heute schon in der Lektion gehabt, auch ein bisschen in der Kindergeschichte. Ja, es ist gar nicht so einfach. Eine Woche, nachdem Honecker dann doch ausgereist war, stellte ein christlicher Schreiber dem Pastor Holmer einige Fragen. Wie sind Sie mit Ihrem Groll gegenüber dem Menschen umgegangen, der 8 von Ihren 10 Kindern die Zukunft verbaut hat? Warum hat die Vergebung, die Gott uns gebietet, eine so befreiende Wirkung? Im Bericht über diesen Pastor Holmer und seine Frau habe ich 3 Gründe gefunden, warum das Lieben unserer Feinde nicht nur für unsere Feinde, sondern mindestens genauso gut für uns selbst ist. Erstens, es ist ein geistlicher Gewinn für uns, wenn wir unseren Feinden vergeben. Ich wundere mich selbst über mich, erzählte uns Uwe Holmer, dass mein alter Zorn auf die Regierung auf einmal wirklich weg war, als das Ehepaar Honecker uns im Flur unseres Pfarrhauses gegenüberstand. Es war bestimmt nicht leicht und trotzdem. Aber wissen Sie, ich lebe seit Jahren von der Vergebung meines Herrn. Wenn man schon jahrelang aus der Vergebung lebt, dann fällt Vergebung anderen gegenüber nicht mehr so furchtbar schwer. Ja, Sie erinnern sich an die Schriftlesung vom hartherzigen Schuldner. Dieser Kerl hatte weit über 10 Millionen Mark Schulden bei seinem König und er konnte seine Schulden nicht begleichen. Der König hatte das Recht, ihn und seine ganze Familie in die Sklaverei zu verkaufen. Also schmiss er sich auf den Boden und bat um Gnade. Hab doch Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Eine lächerliche Bitte. Denn jeder wusste ganz genau, dass er diese Summe beim besten Willen nicht zurückzahlen konnte. Ja, weil der Herr gnädig ist und Erbarmen hatte mit seinem Knecht, tat er etwas Erstaunliches. Er erließ ihm alle Schulden, jede einzelne von den über 10 Millionen Mark, und gab ihm eine zweite Chance. Aber diese Geschichte hat leider kein glückliches Ende, wie wir alle wissen, kein Happy End. Kaum kommt dieser Diener aus dem Herrenhaus, trifft er einen Kollegen und er fällt ihn an. Ich krieg noch 20 von diesem Typen. Er packt ihn an der Gurgel und fordert sein Geld zurück. Hab doch Geduld mit mir, stöhnt er. Ich werde dir alles zurückzahlen. Hört er sich bekannt an, oder? Hat er das nicht gerade vorher auch verwandt? Aber der erste Diener weigert sich und wirft ihn ins Gefängnis. Also er hat nichts bemerkt oder sich nichts gemerkt von der Gnade, die er gerade vorher erfahren hatte. Ja, er musste so lange drinbleiben im Gefängnis, bis die Schulden beglichen waren. Ja, kein Wunder, dass der König eigentlich, als er diese Geschichte erfuhr, ziemlich zornig wurde. Geht es uns nicht genauso, wenn wir uns die Geschichte vor Augen führen? Die ungeheuerliche Ungerechtigkeit des ersten Dieners klatscht uns wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Doch hier ist der Knackpunkt. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder nicht von Herzen verzeiht. Beendet Jesus diese Geschichte. Wenn uns diese Geschichte den Kopf schütteln lässt oder uns richtig ärgerlich macht, ist dann nicht verständlich, dass Gott sich über uns ärgert, die wir seine unendliche Gnade genossen haben, aber uns weigern, anderen zu vergeben? Jesus war in diesem Punkt sehr klar: Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben, wie wir in Matthäus 6, Vers 15 nachlesen können. Mit anderen Worten, unsere Beziehung zu Gott, unser geistliches Wohlbefinden ist extrem belastet, wenn wir anderen nicht vergeben. Um unser geistliches Wohl willen sollten wir alles tun, um den anderen zu vergeben. Warum gibt Gott das Gebot der Vergebung? Damit wir den geistlichen Vorteil davon haben, den wir nur durch Vergebung haben können. Zweitens, es ist ein gesundheitlicher Gewinn, wenn wir vergeben. Pastor Holmer wurde gefragt, ob auch er die zornigen Menschen verstehen könne, die während der Zeit, als die Honeckers bei ihnen wohnten, ständig das Pfarrhaus umringten. Die zum Teil voller Wut nur darauf warteten, den ehemaligen Staatschef in ihre Finger zu bekommen. War verständlich, von menschlicher Seite. Ja, ich kann sie sehr gut verstehen, sagte auch Pastor Holmer. Ich erinnere mich besonders an einen Mann, der zu mir sagte: Ich bin 15 Jahre im Bautzen gefangen gewesen. Ich war zum Tode verurteilt worden. Seine Frau stand daneben und sagte: Was ich durchgemacht habe, ja, was dieses Regime mir angetan hat, ich kann nicht so leicht verzeihen. Man kann es verstehen. Holmer sagte daraufhin zu seinem Gesprächspartnern: Was Sie mir sagen, macht mich sehr betroffen. Sie haben viel mehr durchgemacht als ich und ich habe nicht an Ihrer Stelle vergeben. Aber dennoch frage ich Sie, bleibt Ihnen denn etwas anderes übrig, als Herrn Honecker zu vergeben? Denn sonst bleibt doch das Gift der Bitterkeit und der Wut auch in Ihrem Herzen und es kommt niemals in Ihnen zur Ruhe. Daraufhin hat der Mann mir zugestanden, jawohl, mir bleibt nichts anderes übrig. Auch ich will vergeben. Es geht also bei meiner Vergebung gegenüber Herrn Honecker zunächst gar nicht um Herrn Honecker, sondern eigentlich um mich selbst. Menschen, die Bitterkeit und Wut gegenüber ihren Feinden fühlen, werden selbst zu bitteren und wütigen Menschen. Sie werden Gefangene ihres eigenen Hasses, die ihre ganze Persönlichkeit von innen heraus zerfrisst. Es geht so weit, dass sie selbst die Gesundheit darunter leidet. Die New York Times schreibt, Forscher konnten vor kurzem beweisen, dass chronische Ärger mindestens so gefährlich für den Körper ist wie Kettenrauchen, Alkohol oder fettiges Essen. Eine 18-jährige Studie einer Universität hat herausgefunden, dass Frauen, die durch Hass und Ärger verbittert waren, dreimal so oft krank wurden wie Frauen, die nicht solchen Hass mit sich herumtrugen. Da haben wir es. Wir haben einen gesundheitlichen Gewinn davon, wenn wir vergeben. Diesen Vorteil will Gott uns geben. Willst du ihn annehmen oder verpassen? Es ist deine und meine Entscheidung. Die medizinische und psychologische Botschaft ist klar. Es ist keine Übertreibung festzustellen, dass Bitterkeit und Hass lebensgefährliche Drogen sind, die unser Leben zerstören, wenn wir nicht lernen zu vergeben. Schon um unserer Gesundheit willen sollten wir daher vergeben lernen. Adventistischer Lebensstil heißt daher nicht nur, ich rauche nicht, ich esse kein Schweinefleisch und ich trinke keinen Alkohol. Es heißt genauso, ich bin bereit zu vergeben. Bin ich dazu nicht bereit, bin ich kein wirklicher Adventist. Aber wenn ich den Weg der Vergebung gehe, dann erlebe ich, dass Gottes Gebot mir sogar körperlich gut tut. Erstens, es ist ein geistlicher Gewinn. Zweitens, ein gesundheitlicher Gewinn. Drittens, der Gewinn für die Welt. Was ist schon Besonderes daran, wenn ihr nur die liebt, die euch erlieben? Das tun auch die, die Gott nicht kennen, wie wir in Matthäus 5, Vers 47 nachlesen können. Es ist nichts dabei, wenn wir nur die lieben, die uns sympathisch sind. Alle tun das, auch Betrüger. Aber wenn jemand an einem anderen Liebe übt, der sein Feind war, dann horcht die Welt auf. Aber wie sind wir, wenn uns jemand Unrecht tut? Zahlen wir es ihm heim oder strafen wir ihn mit Verachtung? Ja, oder erzählen allen möglichen Leuten von dem Fehler dieses Menschen? Nein. So soll es nicht sein. Ich bete heute zum Schluss das Vaterunser. Das ist schön, das klingt schön und ruft auch gute Gefühle hervor. Vor kurzem habe ich noch darüber gesprochen, wie ich als Kind manchmal das Vaterunser einige Male hintereinander gebetet habe. Heute bete ich es eigentlich seltener. Aber manchmal dafür umso bewusster. Und es fällt mir so manches Mal schwer zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Das geht nicht runter wie Butter. Wenn ich über jemanden sage, mit dem rede ich nicht mehr, ja, das kann bedeuten, dass Gott auch sich von mir zurückzieht. Selbst der Kommunist Egon Krenz, Nachfolger von Erich Honecker, blieb von Uwe Holmers Verhalten nicht ungerührt. Er bekannte in einem Interview: Wieder ist es die Kirche, die uns eine Toleranz lehrt, zu der wir Kommunisten nicht fähig waren. Jemand sagte einmal, Gutes mit Bösem zu vergelten, das ist teuflisch. Gutes mit Guten zu vergelten, ist menschlich. Böses aber mit Guten zu vergeben, ja, das ist göttlich. Ich träume davon, dass wir Christen uns von dieser göttlichen Kraft anstecken lassen. Dass unsere Gemeinde nicht nur durch die Glaubenspunkte bekannt wird, sondern dadurch, wie liebevoll wir miteinander und mit unseren Gegnern umgehen. Ich erlebe, dass wir da immer wieder noch zu lernen haben. Wie können wir also ganz praktisch mit den Menschen umgehen, die uns Böses angetan haben oder uns das Leben schwer machen? Also praktische Schritte. Bevor ich die 5 Schritte nennen werde, möchte ich euch bitten: Malt euch das Bild eines Menschen vor Augen, der euch geärgert oder verletzt hat, der euch belogen oder beleidigt hat, der euch ungerecht behandelt hat und euch das Leben schwer macht. Gibt es jemanden auf der Arbeit, in der Schule, ja auch in der Gemeinde? Stell dir diese Person jetzt vor. Der erste Schritt: bete. Bete für dich, sag Gott ehrlich, was du fühlst, dass du dieser Person nicht vergeben kannst. Und bitte ihn um seine göttliche Kraft. Gott tut nichts lieber, als solche ehrlichen Gebete zu erhören. Geh im Gebet noch einmal die Situation durch, die dich verletzt hat, und sprich deine Gefühle vor Gott offen aus. Und dann bitte Gott um Vergebung. Es kann gut sein, dass dir dabei nicht neben der Schuld des anderen eigentlich auch der eigene Anteil deutlich wird. Viel öfter als wir denken, tragen wir einen Teil der Schuld daran, dass ein anderer an uns schuldig geworden ist. Der zweite Schritt: schlüpfe in seine Mokassins. Ein Indianersprichwort sagt, bevor ich nicht 2 Wochen lang in den Mokassins meines Nachbarn gegangen bin, will ich ihn nicht anklagen oder verurteilen. Wenn es uns schwerfällt zu vergeben, dann ist es hilfreich, sich in seine Lage hinein zu versetzen. Warum hat er so reagiert? Was treibt ihn dazu? Was ist sein Hintergrund? Und in welcher Situation befindet er sich gerade? Versuche ihn einfach zu verstehen. Wie gesagt, schlüpfe in seine Mokassins. Der dritte Schritt: segne ihn. Jesus sagt, segnet, die euch verfluchen. Das bedeutet, wenn die Person, an die du jetzt denkst, dich das nächste Mal verletzt oder auf deinen Gefühlen herumtrampelt, dann versuche, der Versuchung standzuhalten und nicht zurückzuschießen. Versuche stattdessen, zurückhaltend und freundlich zu antworten. Widerstehe auch der Versuchung, sich hinter dem Rücken des anderen über ihn zu beschweren oder ihn zu kritisieren. Nach dem Motto: eigentlich sollte ich es ja nicht sagen, Aber was der sich wieder einmal geleistet hat. Wenn bei dir das nächste Mal wieder diese Kassette abspielt, dann drück einfach auf die Stopptaste. Segne den Widersacher und erzähl was Gutes über ihn. Schritt 4. Tu ihm Gutes. Es gibt nichts, was die Haltung eines Gegners mehr verändert kann als gute Taten. Oft müssen wir unseren Kopf und unsere Hände und Füße einfach mal vorschicken. Das Herz wird ganz bestimmt folgen. Tut wohl denen, die euch hassen, rät Jesus. Wenn ein böser Nachbar eine Panne hat oder Hilfe braucht, bitte deine Hilfe einfach an. Und wenn der Kollege dich schon wieder gemobbt hat, dann bügle das nächste Mal einen Fehler aus, den er begangen hat. Noch ein Wort hierzu. Die wirkungsvollsten Taten sind die, die wir heimlich tun, ohne dass jemand es merkt. Ja, ganz im Gegenteil eigentlich zu der allgemeinen Weisheit, die immer gesagt wird, tu Gutes und rede darüber. So ist das allgemeine Sprichwort. Schritt 5. Schließe Frieden. In einer Informationsschrift für Zeitungsmitteilungen habe ich gelesen, dass man immer 6 Fragen stellen muss, wenn man einen Bericht schreibt. Wer, was, wo, wann, warum und wie? Wir haben vor unseren Augen, wer unser Schuldner ist, was wir tun sollen, warum es Sinn macht zu vergeben und wie wir vergeben können. Es bleiben also nur noch 2 Fragen offen. Wann und wo schließen wir Frieden? Diese Fragen kann nur jeder selbst beantworten. Vor einigen Jahren trafen sich in Mississippi eine Gruppe von Schwarzen und Weißen, um ins Gespräch zu kommen, warum immer noch Argwohn und offener Hass ihr Verhältnis zueinander bestimmte. An einer Stelle stand ein junger schwarzer Pastor auf. Es hat in den letzten Jahren fast 700 Lynchjustize im Staat Mississippi gegeben. Aber ich habe nie einen weißen Pastor gegen Rassismus predigen hören. Ich muss einfach wissen, warum. Warum ist dies nicht geschehen? Der Raum vibrierte vor Spannung. Nach einer ewig erscheinenden Pause stand ein alter weißer Pastor auf. Er hätte sich ärgerlich verteidigen oder rational erklären können, dass er nichts Falsches getan hat. Aber er sagte: Ich denke, diese Frage galt mir, um ihnen die Wahrheit zu sagen, ich hatte Angst, wir hatten alle Angst. Angst vor unseren Leuten und den Konsequenzen. Daher haben wir nichts unternommen. Und die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie ich es wieder gut machen kann. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen, aber ich kann es nicht. Alles, was ich tun kann, ist Ihnen zu sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid. Die beiden ehemaligen Gegner gingen aufeinander zu und fielen sich in die Arme. Kein Auge blieb in diesem Saal trocken. So ist Versöhnung. Jesus hat alles getan, damit wir versöhnt leben können. Er ist gestorben. Er ist beim Vater für seine Peiniger eingetreten und hat gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Willst du auch den Weg mit Jesu gehen? Es ist nicht immer der leichteste Weg, aber eines ist sicher: Es gibt keinen besseren Weg. Was Jesus getan hat, als er den Weg bis ans Kreuz gegangen ist, das ist von der Bedeutung her der größte Moment der Menschheitsgeschichte. Ja, der Weltgeschichte überhaupt. Was hat Jesus getan? Er, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Was das bedeutet, können wir gar nicht in seiner ganzen Tragweite erfassen. Jesus möchte uns nicht nur ein bisschen Frieden schenken, sondern wirklichen Frieden, ganz total. Vergebung ist ein Schlüssel dafür. Nutzen wir ihn. Amen.